RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das Wort Krieg verboten, zumindest in Bezug auf die Ukraine. Es drohen Gefängnisstrafen. Das ist das jüngste Beispiel. Der Kreml erhöht den Druck auf Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen in Russland. In diesem Klima der Verbote, der Gängelung und der Angst entscheiden sich nun auch vermehrt Russinnen und Russen, ihre Heimat zu verlassen. Wie zum Beispiel die Journalistin Angelina Davidova aus St. Petersburg. Sie ist bei Bekannten in Berlin untergekommen. Und sie hat mir im Gespräch berichtet, dass sich ihr Gefühl, gehen zu müssen, langsam aufgebaut hat.
Seit dem Beginn des Krieges und seit der neuen Gesetzgebung die Arbeit von Journalistinnen und Journalistinnen ist viel schwieriger geworden. Ich konnte kaum was dort machen, ich konnte kaum berichten, ich konnte auch kaum was in sozialen Medien schreiben. Und deswegen dachte ich, es macht eigentlich mehr Sinn, dass ich weg von Russland bin und kann am wenigsten was machen. Und dann noch dazu war es natürlich auch für mich sehr schwer, also emotionell und auch so ethisch sehr schwer zu sehen, auch was auf die Straßen von St. Petersburg passiert hat. Zum Beispiel auch diese also riesige Plakate mit der C-Buchstabe am öffentlichen Gebäude, am Theater, an Museen.
Mit dem Z.
Ja, genau, mit dem Z auf die Bushaltestelle. Das war natürlich sehr schwer zu sehen und sehr schwer zu akzeptieren. Und ich hatte auch viel gedacht, ja, das alles passiert eigentlich nicht in meinem Namen und ich kann das überhaupt nicht akzeptieren und deswegen soll ich vielleicht einen Abstand nehmen und das Land verlassen.
War es schwierig, nach Deutschland zu kommen und hier bleiben zu können?
Ich bin erst nach Istanbul gegangen und ich war dort für 2,5 Wochen. Und danach habe ich mich entschieden, ich komme nach Berlin, weil ich habe auch viel Kontakte hier, viel persönliche und professionelle Kontakte. Ich hatte ein deutsches Visum. Im Moment reicht es aber nicht. Und noch dazu brauchte ich eine spezielle Einladung von einer Organisation, die sagte, ja, sie laden mich noch her, speziell nach Berlin zu kommen.
Zivilgesellschaftliche Organisationen, Hilfsgruppen, Medien, Sie alle bekommen den Druck des Kremls in Russland immer stärker zu spüren. Das Wort Krieg zum Beispiel in Bezug auf die Ukraine zu benutzen, kann mit Gefängnis bestraft werden. Welche Möglichkeiten haben die Menschen, die das wollen, sich unabhängig zu informieren?
Es gibt immer noch kritische Medien, auch auf russischer Sprache. Ganz viele von diesen Medien wurden blockiert. Also die kann man nicht also normalerweise online lesen, aber mit VPN geht das. Und das ist auch russische föderale Medien und auch regionale Medien, zum Beispiel in verschiedenen Regionen Russlands. Also die Arbeit ist wirklich schwierig, aber viele Journalisten machen das weiter, die immer noch im Land sind.
Das heißt aber, um diese Medien zu konsumieren, muss man ein gewisses technisches Verständnis haben, wie es online funktioniert.
Also schon einige schon, also schon ein VPN installieren, ja. Und dann können Sie dann mit dieser VPN beide russische und internationale Medien lesen. Viel was passiert auch im Telegram. Telegram ist ja noch nicht blockiert und in Telegram gibt es auch viele kritische Kanäle. Die Frage ist, ob die Leute das tatsächlich konsumieren wollen, ob die Leute das tatsächlich lesen wollen oder ob sie nur lesen und schauen wollen, was sie schon glauben. Also das ist das größte Problem.
Was glauben Sie da? Wie viele Leute wollen das lesen?
Also nach meiner Wahrnehmung und auch Wahrnehmung von ganz vielen Leuten und auch Soziologen, die ich kenne, man kann kaum die soziologische Umfrage glauben, weil natürlich, wenn beide die staatlichen soziologischen Dienste und auch so private oder weniger unabhängige soziologische Dienste zu Leuten kommen und was fragen, die Leute antworten am meisten, was wird von der Stadt gewartet.
Das bezieht sich auf diese Umfragen, die veröffentlicht wurden, wonach es heißt, mehr als 80% der Russen unterstützen den Krieg.
Genau. Und deswegen ist es eigentlich sehr schwer, die reale Situation zu kriegen. Natürlich gibt es eine große Unterstützung, würde ich sagen. Ja, also genaue Zahlen habe ich im Moment nicht und ich denke, wir kriegen sie auch nicht, aber die Unterstützung gibt es schon. Aber dann gibt es auch viele Leute, die das nicht nur so rasant unterstützen, nur so sagen, also ich verstehe nicht, was passiert.
Sie wollen einfach nichts damit zu tun haben.
Ja.
Was macht man in Russland, wenn man Putin nicht unterstützt? Nur den Kopf unten halten?
Es laufen immer wieder Proteste und auch einige Protestaktionen. Zum Beispiel ist die feministische Antikrieg, also Widerstandbewegung, sehr stark. Und Sie machen einzelne Protestaktionen. Ich kenne auch viele Leute, zum Beispiel auch die kommunale Abgeordneten in St. Petersburg und andere Städte, die zum Beispiel helfen, die Eltern ihre Rechte zu verteidigen. Zum Beispiel, dass ihre Kinder werden nicht in der Schule oder im Kindergarten für Propagandaaktionen benutzt. Ja, zum Beispiel, also ganz oft wird es so, dass in der Schule oder Kindergarten werden die Kinder mit dem Buchstabe Z fotografiert oder als Buchstabe Z gestellt irgendwo im Hof. Also es arbeiten auch viele Menschenrechtler und Juristen, und die versuchen auch, die Leute zu erklären, also welche Rechte haben sie, wie können sie damit protestieren, dass zum Beispiel sie ihre Arbeit verlieren, wenn sie was Kritisches sagen. Also es läuft was schon.
Frau Davidova, viele Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht, doch die meisten von ihnen wollen gar nicht so weit weg, denn sie hoffen auf eine Rückkehr. Was sind Ihre Hoffnungen in Bezug auf Russland?
Also natürlich hoffe ich auch so, dass die Situation auch in Russland sich ändert. Was gerade passiert, ist eigentlich also natürlich ein Krieg gegen Ukraine, aber für Russland bedeutet das auch nicht was Gutes. Und im Moment, die Zukunft von Russland sieht also für mich, aber auch denke ich für mein Land, sehr schlecht aus. Und deswegen habe ich riesige Wünsche und habe ich auch die Hoffnung, dass die Situation sich ändert und dass ich einen Tag bald wieder nach Russland gehen kann, dort weiterzuarbeiten und das Land helfen zu reformieren. Also wenn das nicht passiert bald, muss ich leider also außer von Russland bleiben.
Das sagt die Journalistin und Umweltexpertin Angelina Davidova.
Das ist echt ein Ding. Eigentlich wollte Bundespräsident Steinmeier mit den Staatschefs von Polen, Estland, Lettland und Litauen nach Kiew zum Solidaritätsbesuch. Doch Präsident Zelensky will Steinmeier nicht da haben. Kanzler Olaf Scholz aber lädt er ausdrücklich ein. Die Reaktionen reichen hier von Verwunderung bis Affront. Wie bewertet Albrecht von Lucke das? Das frage ich ihn jetzt. Er ist Politikwissenschaftler, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, Herr von Lucke.
Guten Morgen, Herr Hansen.
Es gab ja Kritik an Steinmeier, zum Beispiel vom ukrainischen Botschafter Melnik. Aber was hat Steinmeier denn eigentlich falsch gemacht?
Naja, er hat vieles falsch gemacht. Das ändert aber trotzdem natürlich nichts an der Tatsache, dass es ein gewaltiger Affront ist, wenn hier, das muss man feststellen, der erste Mann der Bundesrepublik, die ja durchaus großer Unterstützer der Ukraine ist, wenn er hier förmlich ausgeladen wird. Aber was er falsch gemacht hat, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, das ist vor allem im Gedächtnis der Ukrainerinnen und Ukrainer, die gegenwärtig einen brutalen Krieg mit Tausenden von Toten auszufechten haben, dass es in deren Gedächtnis nicht vergessen ist, dass Frank-Walter Steinmeier der Architekt der deutschen Russlandpolitik über bald 20 Jahre gewesen ist. Erst unter Gerhard Schröder, über den man übrigens an der Stelle gar nicht oder ganz anders reden müsste, der sich bis heute in keinster Weise von Wladimir Putin distanziert hat. Weiter Handelsvertreter für Gazprom, ist ein ungeheurer Vorgang nach wie vor als ehemaliger Kanzler des Landes. Aber Steinmeier war seine rechte Hand. Er war danach Außenminister unter der Regierung Merkel. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Noch nach der Annexion der Krim, 2014 fand das statt, wenige Jahre später, 2016, hat Steinmeier eher die Ukraine vor angeblichem Säbelrasseln gewarnt, als so entschieden gegen Russland Position zu beziehen, wie er es jetzt sehr spät mit seiner Entschuldigung gemacht hat. Aber eine solche Entschuldigung verfängt in Deutschland, die wir alle bisher vom Krieg noch nichts Richtiges gespürt haben. Aber natürlich, das kann man menschlich nachvollziehen, so sehr es politisch auch falsch ist. Es verfängt nicht in der ukrainischen Regierung und offensichtlich auch nicht bei Wladimir Zelensky.
Das heißt, diese Entschuldigung, wie Sie sagen, für Deutschland okay, wir nehmen das so zur Kenntnis, aber in der Ukraine, für die reicht das einfach nicht.
Ja, und das ist doch auch nachvollziehbar. Zunächst einmal, rein menschlich, ich behaupte nicht, dass es politisch klug war. Da hielte ich das von der Regierung der Ukraine für falsch. Ich halte es auch für nicht geschickt, einen Präsidenten der Bundesrepublik, der sich ja dort vor Ort auch Legitimation spendend an die Seite, interessanterweise hier der Balten wie der Polen, die jetzt eingeladen sind und heute hinfahren, er hätte sich an die Seite gestellt, es wäre eine Unterstützung gewesen. Aber vom moralischen Standpunkt und vor der Tatsache, dass eben Steinmeier diese Biografie hat und dass er ein Stück weit zum Symbol insgesamt der deutschen Russlandpolitik der letzten 20 Jahre geworden ist. Vor diesem Hintergrund kann man das verstehen, zumal man ja auch wissen muss, auch Zelensky hat in seinem Land eine Öffentlichkeit, er hat Medien, die durchaus beispielsweise diese Fotos von Steinmeier zur Kenntnis genommen hat, die ihn doch in sehr großer Nähe, man möchte fast sagen freundschaftlicher Nähe, zu Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, gezeigt haben. Und das alles war noch im Jahre 2016. Das sieht die Ukraine und der deswegen hat sich Selenskyj gegen den Besuch entschieden. Immer in der Hoffnung, das muss man dazu sagen, dass jetzt vielleicht Olaf Scholz kommen müsste. Ich halte aber das für den großen Fehler. Diese Ausladung von Steinmeier wird eher dazu führen, dass Scholz jetzt erst recht nicht kommt.
Ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Sie sagen, Steinmeier steht als Symbol für diese Russlandpolitik der vergangenen 20 Jahren, weil Olaf Scholz ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er ein vehementer Gegner von Nord Stream 2 zum Beispiel war.
Nein, keinesfalls. Aber eines ist doch auffällig, Steinmeier hat eine ganz andere Nähe zu Gerhard Schröder gehabt und bis zum Ende. Olaf Scholz war der Generalsekretär unter Schröder, er war aber lange Zeit ja nicht in dem Maße, vor allem auch nicht außenpolitisch in die Regierung eingebunden. Also sowohl die persönliche Nähe zu Schröder war nicht so groß wie bei Steinmeier und auch von den Aufgaben. Aber in einem Punkt haben Sie völlig recht. Olaf Scholz war in keinster Weise weit davon entfernt. Er hat noch bis vor kurzem gesagt, die Nord Stream 2 Pipelines sind alleine ein rein privatwirtschaftliches Unterfangen. Das ist außenpolitisch und geopolitisch von keiner Bedeutung. Und damit stand er voll in der Mitte seiner Partei. Denken wir an Frau Schwesig, denken wir an viele andere, die letztlich die ganze Zeit die Warnung der Ukrainerinnen und Ukrainer, des Staates der Ukraine in den Wind geschlagen haben, die immer gesagt haben, wir haben es mit einem großen Machtinstrument Russlands zu tun, das uns heute in die Abhängigkeit gebracht hat von Russland, die für die Ukraine so fatal ist.
Wie sollte denn jetzt eigentlich die Bundesregierung, ich sage jetzt mal diesen diplomatischen Affront, wie sollte die darauf reagieren?
Das ist ungemein schwierig. Ich glaube, dass wenn eigentlich die Regierung Scholz ihrer Devise treu bliebe, never complain, sagt ja Scholz übrigens auch, beklage dich nie, never, dummerweise sagt er auch, never explain, erkläre nichts, er müsste meines Erachtens heute viel mehr erklären, seine Politik kommt ja auch im Inland kaum erklärend voran, er sagt ja nicht, an welchem Punkt wir uns gegenwärtig befinden und was erforderlich wäre, aber wenn er sich nicht beklagen wollte und der Strategie der Nachsichtigkeit treu bliebe, dann müsste er sagen, okay, man muss das alles aufgrund der Kriegssituation verstehen. Auch Frank-Walter Steinmeier hat sich gestern ja nicht als beleidigte Leberwurst gegeben. Ich sehe übrigens auch da, das sei gesagt, einen gewissen Fehler auch des Bundespräsidialamtes. Man hätte feinsinniger sein können und davor vorfühlen müssen, ob man überhaupt erwünscht ist, bevor man diesen gemeinsamen Aufschlag mit Polen und den Balten macht. Aber Scholz könnte weiter nachsichtig sein. Ich glaube aber, er tritt eher die Flucht nach vorne dergestalt an, dass er natürlich auf diesen Affront jetzt nicht so reagiert, dass er sagt, na dann komme sofort ich. Das wäre natürlich in gewisser Weise auch das Schuldeingeständnis. Nein, er wird seiner Devise eher nicht zukommen, jetzt eher treu bleiben, weil er natürlich das große Problem hat. Die Ukrainerinnen und Ukrainer verlangen massive Waffenlieferungen und in seiner eigenen Partei, der SPD, ist man nicht so weit. Und insofern läuft er Gefahr, mit leeren Händen zu kommen. Deswegen glaube ich nicht, dass er in absehbarer Zeit nach Kiew fährt. Ich glaube, er hätte eine andere Lösung am allermeisten präferiert, nämlich die Tandemlösung gemeinsam mit Emmanuel Macron. Das war oft die probate Lösung. Mhm. Die beiden wichtigsten Staaten kommen gemeinsam. Aber Macron ist wahrscheinlich momentan viel zu sehr im Wahlkampf, als dass ihm das probat erschiene.
Herr von Lucke, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Herr Bundeskanzler, wann fahren Sie in die Ukraine?
Ich war schon in der Ukraine. Ich habe mich mit Präsident Selenskyj in Brüssel unterhalten. Ich habe mich mit ihm unterhalten in Kiew. Und wir telefonieren sehr regelmäßig, zuletzt am Sonntag, sehr lange.
Aber er möchte gerne, dass Sie kommen. Das war ja quasi eine Art Hilferuf, dass er den Bundespräsidenten ausgeladen hat, weil er gesagt hat, keine Symbolpolitik. Er möchte Sie jetzt nach Kriegsbeginn sehen in Kiew. Wäre es nicht Ihre Verantwortung, dieser Einladung auch nachzukommen?
Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren und hätte den Präsidenten besucht. Das ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens gerade wiedergewählt wegen seiner Verdienste und seiner Leistung mit einer großen, weit über alle Parteigrenzen hinwegreichenden Mehrheit. Und deshalb wäre es auch gut gewesen, ihn zu empfangen.
Ist das ein Affront gewesen?
Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Es ist jedenfalls etwas irritierend, um es höflich zu sagen. Und für mich ist ganz klar, Frank Steinmeier hat sehr, sehr präzise gleich nach seiner erneuten Wahl zum Bundespräsidenten gesagt, wie er die Dinge sieht. Er hat die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt und er hat den Präsidenten Putin aufgefordert, seine Truppen zurückzuziehen, den Angriff gegen die Ukraine nicht zu starten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr klares und sehr wichtiges Signal gewesen.
Aber unabhängig davon, er hat jetzt gesagt, es sind ja auch andere, es sind jetzt im Moment zum Beispiel gerade die Ministerpräsidenten von den baltischen Staaten, aus Polen, sind auf dem Weg nach Kiew. Das heißt, ihre Pendants und Deutschland ist wichtig, das sagen Sie ja selber auch. Sie haben gesagt, wer Führung bei mir bestellt, bekommt sie. Warum trotzdem diese Weigerung, jetzt nach Kiew zu fahren?
Es ist ganz klar, dass wir unsere Aufgaben wahrnehmen. Wir arbeiten sehr eng mit der Ukraine zusammen. Ich habe das eben schon gesagt. Ich habe mit dem ukrainischen Präsidenten regelmäßig gesprochen. Es gibt kaum einen Staats- und Regierungschef, der so intensive Kontakte zu mir hat wie der ukrainische Präsident. Aus gutem Grund, denn sein Land ist durch einen Krieg bedroht. Und ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass ich ja ganz konkret in der Ukraine gewesen bin, wenige Tage vor Kriegsausbruch und sehr sorgfältig die Lage mit ihm besprochen habe. Ich finde, das ist doch jetzt die Situation, in der alles klar ist. Der Bundespräsident wäre gerne gekommen.
Alles
und
klar.
Im Übrigen ist aus meiner Sicht das so, dass wir ja uns um die Dinge kümmern müssen, die jetzt wichtig sind. Das haben wir gemacht mit sehr weitreichenden Entscheidungen, die Deutschland getroffen hat und für die ich mich sehr eingesetzt habe. Zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir werden anders als das viele Jahre, Jahrzehnte vorher der Fall war, in ein Land wie die Ukraine Waffen liefern. Viele andere europäische Länder sind dieser Entscheidung Deutschlands gefolgt, was auch dazu beiträgt, dass die Ukraine jetzt aus vielen Ländern Waffen bekommt. Übrigens sehr gleichgerichtet, weil wir uns alle miteinander absprechen, was wir tun und was wir tun können.
Aber Waffen, da sind wir gleich bei dem Thema, was natürlich damit reinspielt, weil Sie sind derjenige innerhalb der Bundesregierung, der über sowas mitentscheiden kann, vor allen Dingen entscheiden kann und nicht der Bundespräsident. Also deswegen ja auch mutmaßlich der Wunsch von Herrn Zelensky, Sie direkt zu sehen, mit Ihnen direkt zu sprechen. Aber da heißt es ja bisher auch noch, schwere Waffen, da sind wir vorsichtig, was Deutschland angeht. Anders als manche andere EU-Partner, die das schon längst entweder tun oder angekündigt haben.
Haben Sie denn eine längere Liste, die Sie mir jetzt aufzählen wollen?
Ja, also da kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, dass die Slowakei ein Raketenabwehrsystem geliefert hat, Kampfflugzeuge MiG-29 liefern will, Tschechien Kampfpanzer, die Briten mehr Antischiffsraketen losschicken. Das ist
also
doch schon
Deutschland
eine Menge.
Liefert Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketen, sehr viele andere militärische Ausrüstung. Und in der Tat ist es so, dass einige der Länder, die über alte, sehr alte sowjetische Waffensysteme verfügen, die Bereitschaft gezeigt haben, sie einzusetzen, in enger Abstimmung mit vielen anderen. Auch wir sind in diesem Zusammenhang gefragt worden. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Sie machen einen falschen Eindruck. Und das, finde ich, sollte man auch sehr klar aussprechen. Deutschland hat hier eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen mit der Entscheidung, Waffen zu liefern. Wir liefern, wir haben geliefert und wir werden liefern. Und wir stimmen uns über das, was wir tun, eng mit allen Verbündeten ab und machen das gleichgerichtet mit den Freunden über den Atlantik hinweg, mit den Freunden hier in Europa und vielen anderen Ländern. Und das werden wir auch genauso tun. Eins ist auf alle Fälle sicher. Wir werden keinen Alleingang machen. Deutschland wird nicht anders agieren als andere Länder.
Ich glaube, ein Alleingang, darum scheint es auch nicht zu gehen. Die USA haben ja jetzt auch noch mal angekündigt, massiv ihre Unterstützung aufzustocken. Und aus vielen anderen Ländern hört man eher, Deutschland sei nicht so zögerlich. Ihr seid die Bremse, anstatt die alleine Vorweggeher. Heißt, könnte es nicht doch zum Beispiel Marder, Schützenpanzer, wo der Hersteller Rheinmetall ja sagt, die stehen bei uns auf dem Hof, wir brauchen ein bisschen Ausbildung, ja, aber wir könnten die liefern. Könnte das nicht der nächste Schritt sein, den ja durchaus auch Ihre Koalitionspartner selber fordern?
Nochmal ganz klar, ich bin beeindruckt, wie sehr viele Leute es schaffen, einmal kurz zu googeln und zum Waffenexperten zu werden. Das ist sehr verbreitet, aber trotzdem ist einfach nicht richtig, was Sie sagen. Und das wird auch die Wiederholung nicht richtiger. Wir bewegen uns im vollständigen Gleichgang mit unseren Freunden und Verbündeten jenseits des Atlantiks auf dieser Seite und all den anderen, mit denen wir uns absprechen. Und wir machen das sehr bewusst und sehr konsequent. Und die Waffen, die wir liefern, haben einen ganz substanziellen Beitrag dazu geleistet, dass es der Ukraine gelungen ist, neben dem eigenen Engagement und der wirklich beeindruckenden Art und Weise, wie sie Widerstand leistet, es zu schaffen, die russischen Pläne zu vereiteln, der Versuch, die Ukraine in kurzer Zeit zu erobern, ist nicht gelungen. Es ist gelungen, in erheblicher Weise die russische Invasion zu stoppen und viel, viel russisches Kriegsmaterial zu zerstören. Und das wäre ohne das, was wir gemacht haben und was unsere Verbündeten gemacht haben und was wir tun und tun werden, nicht möglich. Und gleichzeitig haben wir alle eine Verantwortung, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Lobbyinteressen Folge lassen, leisten, wo der ein oder andere auch Sachen, die seit vielen Jahren von niemandem gekauft werden, jetzt mal loswerden will, sondern dass wir immer helfen, dass es Dinge sind, die auch konkret eingesetzt werden können.
Also die haben Bundeswehr Sie Sorge, zum dass das Beispiel, so ein bisschen Schrott wäre, was dann von Deutschland käme?
Ich bleibe sehr höflich, aber wir sind sehr klar. Wir haben bei den Waffen, die wir aus unseren eigenen Beständen liefern konnten, genau darauf geguckt, dass sie nutzbar sind. Und jetzt haben wir sehr sorgfältig mit der Ukraine zusammen und mit dem Know-how, das wir haben im Verteidigungsministerium, in der ganzen Bundesregierung, eine Liste erstellt von möglichen Lieferungen, die die Industrie zustande bringen kann, die auch schnell verfügbare Waffen beinhaltet, haben uns mit der Ukraine darüber abgestimmt und sorgen jetzt dafür, dass das den weiteren Fortgang unserer Unterstützung bestimmt. Und dabei ist immer klar, wir haben bei allem, was wir tun, Prinzipien zu achten. Das eine ist, dass wir die richtigen und vernünftigen Sachen zur Verfügung stellen, für die es auch Munition gibt, für die es Ersatzteile gibt, die auch eingesetzt werden können, ohne dass Soldaten aus Deutschland zum Beispiel in die Ukraine reisen müssen. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir bei all den Entscheidungen immer genau beachten, wir werden verhindern, dass die NATO-Staaten und das natürlich auch das große Land in der Mitte Europas, die Bundesrepublik Deutschland, nicht Kriegspartei werden. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, und zwar aus sehr gutem Grund, denn wir haben auch da eine große Verantwortung für die Entwicklung in Europa und in der Welt.
Ich werde da gleich nochmal drauf kommen. Kurz nochmal der kleine Schritt zurück, weil sogar Ihre Außenministerin sagt, wir müssen uns verändern, wir müssen andere Arten von Waffen schicken, weil Russland jetzt im Osten eine ganz andere Art der Kriegsführung plant. Technisierter, sagen auch Militärexperten, mit schwererem Material. Ist das doch was, wo Sie ein bisschen versuchen umzudenken? Zumal ja, wie gesagt, aus der FDP kam heute vom verteidigungspolitischen Sprecher, prima, dass wir jetzt mehr und anders schicken. Was tun Sie? Was senden Sie mehr?
Wir liefern die Waffen, die alle anderen auch liefern. Das will ich noch einmal sehr präzise sagen. Heißt? Und ich sage es deshalb so genau, weil ja durch Fragen manchmal der Eindruck erweckt wird, man transportierte eine Sachinformation. Das ist aber ganz oft nicht der Fall. Und deshalb nochmal, Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrgeräte, Munition, viele, viele andere Ausrüstungsgegenstände, Waffen, die direkt gegen Panzer eingesetzt werden können, auch zusätzliches Gerät, das dazu jetzt benutzt werden kann. Alles das steht bei den Listen an, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Und gleichzeitig ist es so, dass wir aber trotzdem uns in dem Geleitzug bewegen, den alle anderen haben, den alle anderen auch durchführen. Und dieser Geleitzug ist, das will ich ausdrücklich sagen, auch einer, der immer etwas damit zu tun hat, dass die Erwägungen, die in unserem Gespräch eine Rolle spielen, von den Militärexperten, die das nicht googeln, sondern die da viele Jahre und Jahrzehnte eine Fachmeinung zu entwickeln, auch erwogen werden. Wie kann man das nutzen? Was sind die Voraussetzungen? Wie kann das überhaupt eingesetzt werden? Ich habe bei dem einen oder anderen das Gefühl, dass er die Art und Weise, wie unsere Waffen heute sind und wie gut sie sind und wie hochtechnisiert sie sind und wie viele Voraussetzungen ihr Einsatz hat, noch lange nicht begriffen haben. Übrigens einer der Gründe, warum vielleicht in der Vergangenheit nicht genug Energie darauf gelegt worden ist, genügend Geld zur Verfügung zu stellen für die Bundeswehr. Denn die Waffen, die wir brauchen und die wir jetzt, wenn wir sagen, wir wollen 100 Milliarden Euro in einem Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung stellen, die wir jetzt beschaffen wollen, die sind eben auch teuer. Und da hat es auch in der Vergangenheit zum Beispiel in Deutschland Fehlentscheidungen gegeben. Fehlentscheidungen, die darauf hinausgelaufen waren, dass man Waffen angeschafft hat, aber keine Ersatzteile. Weil irgendwer offenbar gedacht hat, die kann man so beschaffen, wie wenn man mit seinem Auto liegen bleibt und dann mal in die Werkstatt fährt, wo dann das alles im Regal liegt. So ist das nicht.
Aber Herr Scholz, um es nochmal abzuschließen, Sie schließen im Moment aus, dass so Dinge wie Kampfpanzer oder Flugzeuge aus deutschen Beständen geliefert werden.
Ich habe die Prinzipien und die Kriterien entlang der wir entscheiden sehr, sehr genau benannt und will noch mal dazu sagen, wir haben weitreichende Entscheidungen getroffen, auch neue Entscheidungen. Die Entscheidung, dass wir überhaupt Waffen liefern, ist eine, die manche von denen, die jetzt sich äußern und Vorschläge täglich verbreiten, damals wahrscheinlich bekämpft hätten. Das ist eine Führungsentscheidung gewesen, die ich unverändert richtig finde, weil wir dazu beitragen müssen, dass ein Land, das angegriffen wird von seinem Nachbar, dass dieses Land, die Ukraine hat Russland nicht bedroht, sich verteidigen kann. Und wir werden das weiter sicherstellen.
Zweifeln Sie auch manchmal an Ihrem Kurs oder haben Sorge, dass man am Ende doch sagt, weil Deutschland unter anderem nicht stark genug war, nicht genug geliefert hat, geht die Ukraine unter?
Ich bin sicher, dass die Ukraine genau weiß, wer ihr die größte finanzielle Hilfe in den letzten Jahren gewährleistet hat und geleistet hat. Das ist nämlich Deutschland gewesen über viele Jahre hinweg. Wer auch unverändert bei humanitärer und finanzieller Hilfe ganz vorne dabei ist und wer auch jetzt in großem Umfang Waffen zur Verteidigung liefert. Das ist nämlich Deutschland, allerdings nicht herausgestellt, sondern sehr bewusst gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern. Und das machen wir auch weiter so. Wichtig ist, dass man manchmal nochmal sich umschaut, was denn überall in der Welt gemacht wird. Da kann man, wenn man die Dinge zusammen betrachtet und zusammenrechnet, schon feststellen, wir sind diejenigen, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und das werden wir auch weiter tun.
Sie haben vorhin gesagt, man muss darauf achten, nicht Kriegspartei zu werden. Nun ist rein rechtlich gesehen Kriegspartei nur, wer wirklich mit seinen Truppen in ein Land einmarschiert. Das habe ich auch nochmal nachgelesen. Aber gehört auch ein bisschen in Ihre Überlegung rein, dass man vielleicht noch Verhandlungspartner, Vermittler mit einem Wladimir Putin oder nach Waffenstillstand mit wem auch immer in Russland sein kann?
Nein, das ist unsere Aufgabe, der Ukraine dabei zu helfen, dass es hier schnell zu einem Waffenstillstand kommt, dass es einen Rückzug der russischen Truppen geben wird, dafür zu sorgen, dass Bedingungen verhandelt werden können, die kein Diktatfrieden seitens Russlands sind. Und deshalb rede ich auch mit dem russischen Präsidenten, habe das auch in der Vergangenheit getan und werde das auch weiter tun. Aber das ist für mich ganz klar. Die Ukrainerinnen und Ukrainer und ihre Regierung und ihr Präsident, der sie repräsentiert, müssen festlegen, zu welchen Bedingungen sie eine Vereinbarung mit Russland abschließen wollen. Das können keine anderen Länder für die Ukraine machen. Wir können hilfreich sein. Wir sind gefragt worden, ob wir helfen würden, eine Friedenssituation mit zu garantieren und haben gesagt, im Prinzip sind wir dazu bereit. Wir werden genau schauen, wie die Rahmenbedingungen dafür sind. Wir sind Ratgeber. Wir machen Druck auf der Seite der Ukraine, dass es zu einer vernünftigen Verständigung kommt und sorgen dafür, dass diese Perspektiven auch Beachtung finden. Und natürlich sorgen wir dafür, dass der Druck auf die russische Regierung zunimmt, zum Beispiel mit unseren Sanktionen, die erheblichen Schaden in Russland ausgelöst haben. Und wie mittlerweile fast jeder weiß, auch diejenigen, die es nicht geglaubt haben in Russland, tatsächlich sind diese Sanktionen unmittelbar wirksam und mittel- und langfristig haben sie eine dramatische Konsequenz für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Russischen Föderation. Und sie sind deshalb auch genau richtig und genau und präzise bemessen. Trotzdem darum, dass die so funktionieren, haben wir uns sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und haben lange vor Kriegsausbruch als deutsche Regierung direkt mit den USA und immer wieder rückgekoppelt mit der Europäischen Union und unseren Freunden in den verschiedenen Gesprächsformaten diese Sanktionen entwickelt, damit sie genauso wirksam und genauso präzise sind.
Wobei Sie ja eben vor Kriegsausbruch auch oder weiterhin ja auch, wir das ja weiterhin auch in Deutschland tun, gerade auf den Gasimport aus Russland zu setzen, Stichwort Nord Stream 2. Aber mal abgesehen davon, ein Ölembargo, was jetzt gerade von den rückkehrenden deutschen Politikern wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP nochmal gefordert wurde. Passiert da mehr Tempo auch von Ihrer Seite, dass die EU da unabhängig und Deutschland unabhängig werden kann?
Wir haben erstens die Sanktionen, die heute so wirksam sind, im Wesentlichen mitentwickelt. Das wäre ohne Berlin, das wäre ohne die deutsche Regierung nicht so gelungen, wie das jetzt der Fall ist. Zweitens ist es aus meiner Sicht ganz klar, dass wir bei diesen Sanktionen immer das Prinzip beachten, dass der Schaden, der bei uns ausgelöst wird in Europa, in der Welt, bei den Ländern, die die Sanktionen verhängen, nicht größer ist als bei demjenigen, dem sie gelten, in diesem Fall Russland. Und deshalb haben wir auch von vornherein gesagt, dass wir nicht in gleicher Weise wie Länder, die selber Kohle, Gas und Öl exportieren, wie die USA zum Beispiel, agieren können, wenn es um Importe solcher fossiler Rohstoffe geht. Deutschland ist das Land, das sich entschieden hat, in ganz kurzer Zeit aus der Nutzung solcher fossiler Ressourcen auszusteigen. Wir haben als Kernvereinbarung unserer Regierung uns vorgenommen, schon in diesem Jahr dazu alle notwendigen Entscheidungen zu treffen und machen das natürlich jetzt mit noch größerem Tempo, weil es diese Abhängigkeit reduziert. Und gleichzeitig, das habe ich schon in meiner Regierungserklärung sehr genau beschrieben, werden wir in kurzer Zeit dafür Sorge tragen, dass wir von diesen Importen unabhängig werden. Das tun wir bei der Kohle, das organisieren wir bei dem Öl und das werden wir auch bei dem Gas Stück für Stück hinkriegen, wobei es dort am längsten dauert, weil wir Infrastrukturen bauen, Pipelines, Terminals, Häfen errichten müssen, mit denen das tatsächlich gelingt. Aber genau das machen wir mit einem Tempo, das in Deutschland noch nicht da gewesen ist.
Unterstützen Sie Ihren Wirtschafts- und Energieminister auch darin, neben dem Ausbau der Erneuerbaren, der ja dann eben entsprechendes Tempo braucht, dass jetzt künftig Enteignungen von Energieinfrastruktur möglicherweise einfacher werden sollen? Der Robert Habeck bereitet da ja eine Novellierung dieses Energiesicherheitsgesetzes vor. Richtiger Weg Ihrer Meinung nach?
Wir machen mehrere Gesetze jetzt beschlussfertig. Dazu gehört auch das Energiesicherungsgesetz, die uns in die Lage versetzen, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Denn das wissen wir, wenn es einen plötzlichen Abbruch der Importe gibt, dann hat das erhebliche Versorgungsprobleme für Deutschland zur Folge, die nicht einfach gelöst werden können, indem sich jemand das wünscht, sondern die nur verhindert werden können, indem wir mit großer Beharrlichkeit die Dinge vorantreiben, über die ich eben gesprochen habe. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die rechtlichen Strukturen so entwickeln, dass man handeln kann. Wir haben solche Gesetze gemacht, als wir in den 70er Jahren das Problem mit dem Öl aus dem arabischen Bereich hatten und dann uns, ich erinnere mich noch an meine Jugend, mit autofreien Sonntagen herumgeschlagen haben. Jetzt ist es so, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die uns in die Lage versetzen, alles Notwendige zu tun, wenn die Situation eng wird.
Ich würde noch einmal ganz gern in die Ukraine zurückgucken. Da hat Joe Biden, US-Präsident, jetzt erstmals von russischem Völkermord in der Ukraine gesprochen. Stimmen Sie dazu?
Das sind Verbrechen, die wir dort in der Ukraine sehen. Ich habe das sehr klar und sehr präzise gesagt, als wir die Bilder aus Butscha in Deutschland verfolgen mussten und natürlich in unseren Herzen überall der Schmerz entstanden ist, der aus diesem furchtbaren Leid und diesen furchtbaren Verbrechen herrührt, für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, aber auch für uns alle als Menschen. Und deshalb nochmal ganz klar, das sind Verbrechen, die müssen aufgeklärt, da müssen die Täterinnen und Täter identifiziert werden, die Verantwortlichen herangezogen werden.
Aber dieses Wort Völkermord würden Sie jetzt erstmal nicht so in den Mund nehmen, wie Joe Biden
das
macht.
Unglaublich viele Menschen getötet in der Ukraine. Das ist ein schlimmes Verbrechen. Es werden auch Soldatinnen und Soldaten getötet. Und das ist ein furchtbarer Krieg im Osten Europas. Und ich finde, das ist das, was man nicht kleinreden sollte. Es ist ein furchtbarer Krieg und es geschehen Kriegsverbrechen.
Derweil, wir waren ja eben auch schon bei Folgen, die das hier für uns hat, wird alles im Moment auch durch die Entwicklung erst Corona, dann der Krieg teurer. Hier zum Beispiel in der Region, in der Sie ja auch Abgeordneter sind, in Brandenburg, Frankfurt-Oder, das steht ganz hinten in der Einkommensstatistik, die Menschen da. Wie erklären Sie ihnen, dass jetzt eben durch Krieg, Butter, Mehl, Benzin alles teurer wird und man ja offenbar auch nicht alles abfedern kann, oder?
Das ist offensichtlich, dass der Krieg, wie alle Kriege, furchtbare Konsequenzen hat und ein solcher Krieg in Europa natürlich noch viel mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir darum nicht herumreden und sagen, ja, es werden jetzt viele Dinge teurer. Deutschland kann immerhin mit viel Geld die Sachen kaufen, die es braucht. Zum Beispiel sind wir in der Lage, wenn wir Transportwege gebaut haben, Gas aus anderen Regionen der Welt zu importieren, für viel Geld, Kohle aus anderen Regionen der Welt zu importieren, für viel Geld, Öl aus anderen Regionen der Welt zu importieren, für viel Geld. Und das gilt auch für viele andere Güter. Und trotzdem ist klar, das wird auch Konsequenzen bei uns haben. Anderswo auf der Welt führt das dazu, dass vielleicht überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, die Energieversorgung aufrechtzuerhalten, weil man finanziell nicht mithalten kann, oder weil dann auch die Lebensmittelsicherheit, die Versorgung gefährdet ist. Für uns aber bleibt das eine Tatsache. Dieser Krieg hat auch die Konsequenz, dass viele Dinge teurer werden. Und deshalb haben wir mit großer Absicht zweimal jetzt schon Entlastungspakete von zusammen 30 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht, ganz besonders für diejenigen, die sehr wenig Geld haben.
Aber genau das noch mal mehr zu erklären. Im Moment hat man häufig das Gefühl, dass fürs Erklären Robert Habeck, der Vizekanzler, oder auch die Außenministerin, beide von den Grünen zuständig sind. Olaf Scholz, der sich hinstellt und den Leuten so eine Ruckrede, Gürtel enger schnallen, wir müssen zusammenhalten, habe ich bisher jetzt zuletzt von Ihnen nicht gehört. Planen Sie das?
Zunächst mal habe ich eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten, in der viele Weichen gestellt worden sind, über die wir uns heute unterhalten. Zum Beispiel, dass wir Waffen in die Ukraine liefern. Zum Beispiel, dass wir die Bundeswehr dauerhaft besser ausstatten, dass wir ein Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg bringen. Zum Beispiel, dass wir unsere Energieversorgung mit noch größerer Geschwindigkeit umstellen. Zum Beispiel, dass wir vorübergehend in großer Geschwindigkeit Infrastrukturen errichten, mit denen wir überhaupt in der Lage sind, aus anderen Regionen der Welt fossile Ressourcen zu importieren, und dass wir das auch tun werden. Und selbstverständlich wird darüber von uns allen und auch von mir bei allen Gelegenheiten geredet. Unser Gespräch findet ja auch gerade statt.
Derweil zerbröselt so ein bisschen, zumindest in Teilen, Ihr Kabinett. Die Familienministerin ist zurückgetreten, hatte jetzt zum Teil persönliche Gründe. Und es gibt auch Kritik gerade an jemandem, der wichtig ist in dieser, an zwei sehr wichtigen Ministern, Ministerinnen aus Ihrer Parteienfamilie, an der Verteidigungsministerin und dem Gesundheitsminister. Karl Lauterbach, Christine Lambrecht. Haben Sie weiter volles Vertrauen zu beiden?
Klar. Und die leisten auch jeden Tag ganz, ganz großartige Arbeit. Ich will das sagen, die Verteidigungsministerin steht vor der großen Aufgabe, die Bundeswehr neu aufzustellen. Nachdem sie jahrzehntelang schlecht ausgestattet worden ist, wird sie dazu die finanziellen Möglichkeiten bekommen. Wir ändern dazu sogar die Verfassung. Und sie ist jetzt ganz, ganz intensiv mit der Bundeswehr, mit allen Fachleuten dabei, die Entscheidung zu treffen, die dafür sorgen, dass wir nicht wieder in eine solche Lage kommen, wie die, in der wir jetzt durch die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte gekommen sind. Und das Gleiche gilt auch für den Gesundheitsminister, der ein ganz, ganz anerkannter Experte in vielen Fragen ist, aber auch jemand ist, der sich sehr, sehr, sehr engagiert dafür, dass wir durch so eine schwere Zeit wie die Corona-Pandemie gekommen sind, obwohl Deutschland ein Land ist, das zwar viele geimpft hat, aber nicht genug geimpft hat, ist es uns gelungen, dass wir diesen Winter durchgestanden haben mit geringeren Ansteckungszahlen als fast alle unsere Nachbarländer. Und das ist nicht zuletzt sein Verdienst.
Sie haben eben das Sondervermögen für die Bundeswehr angesprochen. Das müsste ja mit Grundgesetzänderung, wo die CDU so ein bisschen vorsichtig erstmal ist, aber ja insgesamt dann doch zustimmen will, wenn Sie alle Ihre Abgeordneten quasi auf Kurs bekommen. Das müsste ja jetzt mal langsam in die Puschen kommen, damit wir das noch in diesem Jahr dann umsetzen können, Sie das noch umsetzen können. Wann wollen Sie das im Bundestag abstimmen?
Das Gesetz ist auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung hat ihre Arbeit insoweit geleistet. Es finden jetzt Gespräche statt zwischen dem Finanzminister und der großen Oppositionspartei, die gesagt hat, sie wird dem Sondervermögen zustimmen, nämlich CDU/CSU. Das wird auch geschehen mit den Regierungsfraktionen. Und es wird jetzt sehr, sehr viele Gespräche gegeben, in denen wir Stück für Stück diese Verfassungsänderung vorbereiten. Da geht es schon um eine patriotische Haltung. Und ich setze sehr darauf, dass die Verantwortung für unser Land und die Zukunft unseres Landes bei allen Parteien, bei allen tragenden Parteien unseres Landes so groß ist, dass wir auch die notwendige verfassungsändernde Mehrheit zustande bringen. Ich habe keinen anderen Eindruck.
Kommt das vor der Sommerpause?
Wir haben vor der Sommerpause vor, über den Haushalt zu entscheiden, und dann steht diese Entscheidung auch an.
Herr Scholz, Sie haben gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Führen Sie gerade?
Sehr. Und ziemlich, wenn ich das, was wir heute schon erörtert haben, in unserem kurzen Gespräch hier nochmal rekapitulieren darf. Da sind schon große Weichenstellungen auf den Weg gebracht worden, etwa was die Frage betrifft, wie wir das mit der Bundeswehr machen, etwa was die Frage betrifft, wie wir schnell unsere Energieversorgung umstellen, etwa was die Frage betrifft, wie wir den Bürgern und Bürgern mit wenig Geld in dieser schwierigen Situation helfen. Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt, ich möchte, dass es in diese Richtung geht, und das ist Führung. Aber ich sage mal, manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Herr Bundeskanzler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Schönen Dank.
Russland führt weiter Krieg in der Ukraine und zwischen Kiew und Berlin gibt es diplomatische Spannungen. Der ukrainische Präsident Selenskyj will Bundespräsident Steinmeier nicht empfangen, wirft ihm zu große Nähe zu Moskau vor und sagt gleichzeitig, Bundeskanzler Scholz wäre ihm herzlich willkommen. Der hat aber vorhin im Exklusivinterview mit RBB24 Inforadio gesagt, er wolle vorerst nicht in die Ukraine reisen. Die Ausladung des Bundespräsidenten nannte er, so wörtlich, irritierend. Wolfgang Ischinger ist bei mir am Telefon, langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und früherer deutscher Botschafter in Washington und London. Guten Tag, Herr Ischinger.
Guten Tag.
Gab es das schon mal, dass ein Bundespräsident praktisch zur unerwünschten Person erklärt wurde?
Also mir ist ein solcher Vorgang nicht erinnerlich. Und ich glaube, die Formulierung, die Sie gerade gewählt haben, die ist auch nicht ganz zutreffend. Also es gibt in der Diplomatie den Begriff der persona non grata. Das übersetzt man ins Deutsche als unerwünschte Person. Das bezieht sich aber auf einen ganz besonderen Vorgang, nämlich dann, wenn ein diplomatischer Entsandter, also beispielsweise ein Botschafter, für das Gastland nicht mehr tragbar erscheint, dann erklärt man den zu persona non grata und dann muss der seinen Job niederlegen und nach Hause fahren. Das gibt es ja bei uns auch immer wieder. Man erklärt also beispielsweise russische Geheimdienstmitarbeiter an der russischen Botschaft zu persona non grata, dann müssen die raus. Das ist hier natürlich was völlig anderes. Hier ist niemand, insbesondere nicht der Bundespräsident, zu persona non grata erklärt worden, sondern hier geht es darum, dass man im Augenblick seinen Besuch in Kiew nicht für opportun hält.
Aber lassen Sie mich mal dazwischen fragen, Herr Ischinger. Das ist ja was anderes, wenn man das im Vorfeld klärt. Aber hier wird praktisch der Bundespräsident vor den Kopf gestoßen. Der wollte mit Amtskollegen aus anderen Ländern hinfahren und erfährt am Tag vorher, dich wollen wir da nicht sehen. Also wie würden Sie das denn bezeichnen?
Naja, dass dieser Vorgang unglückselig ist, unglücklich ist und in die gegenwärtige Lage überhaupt nicht passt, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also das ist das Letzte, was wir im Augenblick brauchen. Ich kann nur sagen, es ist natürlich jetzt passiert. Jetzt muss man mit dem, was passiert ist, umgehen. Und da würde ich dazu raten, ich als Praktiker der Diplomatie, dass man ab jetzt keine Megafon-Diplomatie betreibt zwischen Berlin und Kiew, sondern stille Diplomatie. Dass man sich ohne Presseerklärungen über die Frage unterhält, wie machen wir jetzt weiter, nachdem es zu diesem wirklich unglückseligen Eklat gekommen ist. Ich persönlich finde es zumindest unklug, dass die ukrainische Seite den Besuch nicht willkommen geheißen hat. Und ich finde es diplomatisch betrachtet mehr als unklug, dass man diese ukrainische Entscheidung dann auch noch mit dem Megafon, nämlich über die Medien, nach außen getragen hat. Das ist sicherlich nicht hilfreich. Die deutschen Reaktionen sind ja dementsprechend. Aber jetzt müssen wir, wie gesagt, sagen, cool down. Es geht um mehr als um eine diplomatische Verstimmung. Hier geht es um Krieg und das Überleben der Ukraine. Und deswegen würde ich sagen, ab jetzt in diesem Fall stille Diplomatie. Das deutsche Staatsoberhaupt darf nicht beschädigt werden.
Aber Herr Ischinger, so einfach ist es ja auch nicht. Zum Beispiel der Bundeskanzler wurde ja gefragt und der muss sich natürlich äußern. Denn aus Kiew hieß es ja gleichzeitig Steinmeier, nein, aber Scholz, herzlich willkommen. Und nun hat der Kanzler vorhin hier bei uns im Interview gesagt, er fährt zunächst mal nicht nach Kiew. Ist das richtig so?
Naja, das kann ich nun ohne weiteres nachvollziehen. Natürlich ist es nicht opportun, sich jetzt sozusagen die beiden Führer dieses Staats, den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler, von der ukrainischen Führung gegeneinander ausspielen zu lassen. Insoweit finde ich die Entscheidung des Bundeskanzlers, in dieser Lage jetzt selbst auch nicht zu fahren, nicht nur nachvollziehbar, sondern gut begründbar und richtig. Aber nochmal, wir müssen aus diesem Schlamassel, das ist leider ein diplomatisches Schlamassel, müssen wir rauskommen. Es geht um viel mehr. Und was der Vorgang zeigt, Herr Ringel, ist doch jenseits dieses Eklats zwischen der Ukraine und Berlin, es zeigt doch, wie groß der Frust, die Verzweiflung, Die Wut ist nicht nur übrigens in der Ukraine, sondern auch in der ganzen Reihe von osteuropäischen EU- und NATO-Partnerstaaten, die verständnislos betrachten, wie schwer sich die Bundesregierung tut, ihre damals am 27. Februar gemachten Ankündigungen, denken Sie an die große Rede des Bundeskanzlers, die damals eingeleitete Zeitenwende jetzt konkret umzusetzen.
Aber
sowohl in der Energiepolitik wie auch in der, ich nenne es jetzt mal, in der Waffenlieferungspolitik. Da ist enorm viel Frust entstanden, da gibt es eine enorme Erwartungshaltung. Und nochmal, dort sterben täglich Kinder und Familien und Zivilisten. Es geht ums nackte Überleben der Ukraine. Und da muss man auch Verständnis dafür haben, dass dieses Land sozusagen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Ja, aber lassen Sie mich trotzdem noch eine Frage nachschieben. Die andere Frage ist ja, irgendwie muss ja auch mit Moskau weiter gesprochen werden oder etwa nicht. Das wäre die Nachfrage dazu. Aber wenn man weiter mit Moskau spricht, dann setzt man sich ja jetzt dauernd auch dem Vorwurf aus, der da aus Kiew kommen könnte. Was macht ihr denn da? Also soll die Diplomatie im Westen jetzt einfach alle Brücken abbrechen nach Moskau?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich erinnere daran, dass die erfolgreichsten deutschen diplomatischen Bemühungen oder Gespräche und Verhandlungen mit der früheren Sowjetunion, aber auch mit der russischen Seite, eben nicht mit Megafon-Diplomatie stattgefunden haben. Ich kann gar nicht genau nachzählen, wie oft Egon Bahr in den 70er Jahren in Moskau war, ohne dass ein Sterbenswörtchen davon an die Presse geraten ist. Wir brauchen doch nicht jedes Gespräch, was vertraulich möglicherweise in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten mit der russischen Seite, übrigens auch mit der ukrainischen Seite geführt wird, wir brauchen doch nicht über jedes dieser Gespräche öffentlich sofort eine große Debatte entfachen zu lassen. Stille Diplomatie ist das Wort. Stille Diplomatie ist erfolgreiche Diplomatie.
Ja, gut, das lassen wir so stehen. Danke herzlich. Die Einschätzungen eines erfahrenen Diplomaten waren das, Wolfgang Ischinger, lange Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und er war auch deutscher Botschafter in Washington und London.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.